Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo, hallo. Vom Ende der Smartphone-Ära.
Vom Streben nach neutraler künstlicher Intelligenz.
Von einer jungen Generation Z oder Generation Z, auf die sich Medien einstellen müssen.
Von Technik, die Empathie lernen muss.
Das alles sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien, in der wir von dem Netzkulturfestival South by Southwest berichten.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Zeitverlag. Der hat gestern einem ausgewählten Kreis von Lesern eine deutlich kleinere und neu formatierte Testausgabe der Wochenzeitung Die Zeit zugeschickt und dazu um Feedback gebeten. Klar, wenn solch eine Schrumpfkur dann auf einmal auf dem Tisch liegt, da wird es dann direkt Spekulationen geben, ob das nicht vielleicht auch eine dauerhafte Formatänderung geben könnte. Der Zeitverlag hält sich aber bedeckt, äußerte sich gegenüber media.de lediglich wie folgt. Zitat: Wir möchten die Zeit gerne beständig weiterentwickeln, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Leserinnen und Leser gerecht zu werden. Deshalb führen wir derzeit eine umfassende Leserstudie durch, auch zu einer eventuellen Formatveränderung. Wir sind jedoch noch in einer Testphase, in der nichts entschieden ist.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute vom ungeschrumpften Herrn Pähler.
Ich verspreche mal eins vorab, ich komme jetzt nicht mit der Phrase von klein, aber fein. Aber trotzdem, ich finde, es passt irgendwie doch ins Jahr 2018, in dem selbst ja die große Koalition so sehr geschrumpft ist, dass sie diesen Namen eigentlich gar nicht mehr verdient. Verglichen mit einem Auto, ne? Machen wir das Bild mal auf, da war die Zeit bislang ja so etwas wie so eine große Luxuslimousine. Gediegen, irgendwie ein Statussymbol, auch hohe Qualität, unverwüstlich in allen Themen da, aber auch irgendwie ein bisschen spießig, nicht gerade verbrauchsarm, Stichwort Papier, und vor allem total, total unhandlich. Irgendwie von gestern also. Heute müssen Autos dynamisch aussehen, smart und vernetzt sein, agil und einfach im Handling, ressourcenschonend natürlich, trotzdem hohe Qualität bieten, Spaß machen und mir irgendwie auch nützlich sein in meinem Leben. So würde ich mir das dauerhaft tatsächlich auch für die Zeit wünschen. Und da bin ich mir sicher, wird die kleine Wochenzeitung eine große Zukunft haben.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das süd-südwestliche Medienmagazin. Alles wird mobiler. Das Smartphone ist das Maß aller Dinge in der Mediennutzung und klobige Virtual-Reality-Brillen. Das sind die technischen Trends, mit denen wir uns hier in den letzten Monaten auseinandergesetzt haben. Aber ist das noch aktuell?
Ich war diese Woche sehr überrascht. Nicht unbedingt. Das zeigt unser Blick nach Texas. In Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaates, findet nämlich gerade das South by Southwest Festival statt. Bis vorgestern stieg der große Interactive-Teil, also alles rund ums Netz. Es gab tausende Vorträge, Workshops und Diskussionen, bevor dann jetzt der zweite Teil, der Musikteil, stattfindet. 70.000 kommen da Jahr für Jahr im März nach Austin.
Da steigt echt viel Programm, und da wir wissen, dass eure, genau wie meine, Zeit ziemlich knapp ist, fassen wir in dieser einen Stunde Was mit Medien alles zusammen, quasi wie so ein Chef-Briefing. Daniel war wieder vor Ort, schon im 8. Jahr in Folge und sendet deswegen heute aus den USA. Daniel, was muss ich wissen?
Ja, ja, Herr Pähler als Boss, uiuiuiui, da haben wir uns jetzt aber was eingebrockt, aber da müssen wir durch. Smartphone und Virtual Reality, sagen wir, das ist mir bei der Standortbestimmung der digitalen Welt, also das ist die South By nämlich immer für mich, auf einmal zwar noch natürlich wichtig, aber die Diskussion, die sind schon weiter, die blicken auf übermorgen, das fand ich total faszinierend. Da ich ja nicht alle Talks sehen konnte, da habe ich ganz viele deutsche Medienschaffende gefragt, was sie erlebt haben. Und am letzten Tag habe ich den freien Journalisten und Blogger Richard Gutjahr getroffen und gefragt, wie er denn den South by Southwest Jahrgang 2018 beschreiben würde.
Europäisch tatsächlich. Also das heißt sehr viel, wie soll man sagen, kritische Gedanken, die man bei den Amerikanern so erstmal nicht vermutet. Hier gilt ja doch eher die Devise, erst schießen, dann denken. Wir sind im Denken angekommen. Die Amerikaner hinterfragen tatsächlich, nehmen wir mal an, das hat auch sehr viel mit Trump zu tun und mit Facebook und Hate Speech und Fake News und so weiter. Aber tatsächlich, also es werden hier sehr europäische, sogar deutsche Fragen plötzlich diskutiert von Amerikanern. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass hier sehr viele Deutsche inzwischen rumlaufen. Ich habe das Gefühl, also spätestens seit diesem Jahr ist Deutsch die zweite offizielle Sprache von der South By.
Wenn man jetzt hier auch so über die Sixth Street läuft, da ist man schon fast durcheinander, ob man jetzt so vom Sprachgewirr ist, so wie in Berlin-Mitte eigentlich, ne?
Ganz genau, und man versucht dann immer zu erkennen, ist das jetzt ein Ami oder ein Deutscher, also wenn man ihn noch nicht reden hat hören. Und da liege ich mittlerweile also oft auch falsch, weil sich dann halt alle irgendwelche Hoodies anziehen, irgendwelche Chefredakteure oder sowas und hier einen so auf Turnschuh machen. Aber warum nicht?
Aber es wurde ja nicht nur europäischer diskutiert, fand ich, sondern es wurde ja auch über Europa diskutiert oder auch vielleicht einmal über die Datenschutzverordnung. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kam auch mal zur Sprache, als ich das miterlebt habe, nämlich als es auch so um die Frage der Regulierung ging. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert, dass hier sehr offen über Regulierung und Transparenz von Algorithmen gesprochen wurde.
Ja, also so ein Begriff Regulierung auf amerikanischem Grund und Boden, das ist ja irgendwie so ein Widerspruch. Irgendwie heißt ja im Grunde genommen ja anything.
Als Social Media spielt kaum eine Rolle auf dem Festival. Ich dachte auch erst, dass es mit Virtual Reality der Fall ist, aber nein, das war präsent. Aber hier auch eine Vorwarnung an uns alle. Es kommt wohl in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Produkt zurück, wo wir erst dachten, wir hätten es überlebt.
Aber die South By wäre ja nicht die South By, wenn sie nicht sozusagen schon über den nächsten heißen Scheiß, schon den übernächsten heißen Scheiß irgendwie so in Augenschein nehmen. Und für mich, obwohl es nie wirklich ausgesprochen wurde, schon gar nicht von den Firmen, die am heißesten dran arbeiten, ist das tatsächlich das Comeback von Google Glass, also von der Brille, in die Augmented Reality eingeblendet sein wird, sodass wir eine Art von, ja, Enhanced Superblick bekommen. Das heißt, wir schauen einfach so in die Runde, kriegen über Gesichtserkennung dann schon die Namen sozusagen eingeblendet von den Leuten, die wir sehen. Und das löst für mich persönlich also eines der größten Probleme. Ich laufe nämlich immer so durch die Welt, sehe irgendwelche Leute, mir fällt aber der Name nicht ein und dann kriegst du so einen Terminator-Blick. Das heißt, dann schreibt dir so ein Computer dann einfach aus dem Netz, matcht das also mit der Datenbank und sagt, aha, das ist Daniel Fiene, der ist jetzt so und so alt, hat die und die Position.
Tja, das ist die Technik, die auf uns zukommt, Herr
Soll Peller. Ich dir was sagen? Das verwirrt mich. Auf der einen Seite höre ich, habe ich ja gerade auch mitgenommen, da gibt es die europäischeren Diskussionen, Datenschutz und all diese Sachen. Also auch durchaus, es hörte sich ja so an, als wäre das jetzt nicht mehr das unverständliche, böse Irgendwas, was da aus Alteuropa quasi rüberschwappt, sondern etwas, was durchaus auch auf fruchtbaren Boden trifft und irgendwie Definitiv. Jetzt nicht nur negativ besetzt ist. Trotzdem frage ich mich, wenn ich jetzt von Google Glasses 4.0 oder irgendwas höre, wer auch immer da gerade, ist, keine Ahnung, an der schlauesten Kontaktlinse der Welt arbeitet, diese Gesichtserkennung und diese Dinge, die passen ja eigentlich doch wieder nicht so richtig damit zusammen, oder?
Ach doch.
Also oder ist das jetzt schon wieder sehr deutsch gedacht?
Ich finde ja, Skepsis und eine differenzierte Diskussion über das, was wir da tun, heißt ja noch nicht, dass wir auf einmal mit Innovation aufhören müssen. Mhm. Sondern da geht es ja eigentlich darum, das in die richtigen Bereiche zu lenken. Wir haben ja zum Beispiel gemerkt beim Thema Social Media, das wurde ja alles sehr, sehr stark umjubelt und jetzt hat es erst sehr lange gedauert, bis wir eigentlich wussten, dass eigentlich diese vermeintlichen Tools der Freiheit auch auf einmal jetzt dann auch genutzt werden für negative Aspekte, auch um Gesellschaften oder was zu destabilisieren sein können. Und das fand ich schon interessant.
Inwieweit bringen denn eigentlich die ganzen Deutschen, die ja jetzt da quasi die zweite Nationalität auf das South By stellen, die haben diese europäische Denkweise vielleicht ein Stück weit mitgebracht. Die nehmen natürlich auch jedes Mal ganz viel wieder mit zurück nach Europa. Also meinst du, dass tatsächlich wir es auch hier bei uns besser noch hinkriegen werden künftig, diese Gratwanderung zwischen diesen ganzen Regulatorik- und Datenschutzfragen auf der einen Seite und eben trotzdem innovativ vorangehen zu wollen, das miteinander so zu verbinden?
Also die Deutschen sind eher wie so Schwämme auf der South By. Also die saugen ganz viel auf, dass sie da aktiv die Debatten mitgestalten. Das sieht man vielleicht mal so in Form von Fragen, die gestellt werden. Mhm. Also das sind oft dann Deutsche, die Fragen stellen und so können sie natürlich auch nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass das auch die Debatte hier beflügeln wird. Denn das ist auch dringend nötig. Das sehen wir auch gleich bei unserem nächsten Thema. Denn eins der großen Themen war die künstliche Intelligenz. Die wurde sehr kritisch auch diskutiert. Wie genau? Das hören wir gleich hier in einer Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien. Das weniger künstliche, aber umso intelligentere Medienmagazin. Wir berichten von der South by Southwest Interactive. Eben haben wir gelernt, die Tech-Szene verändert sich.
Ja, die South By und grundsätzlich auch die Amerikaner, die über Tech diskutieren, haben ja so ein bisschen das Image, dass sie die Technik umjubeln. Aber eine Jubelmesse ist die South By in diesem Fall nicht mehr, sagte mir auch Christian Stöcker. Er ist Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg.
Also ich glaube, das gilt immer für jedes South by Southwest Thema. Es gibt immer sozusagen das, wie können wir auf diese Art und Weise die Welt retten? Und es gibt, wie wird uns das alles endgültig in den Abgrund reißen? Ne? Das ist ja die Art und Weise, wie die KI-Debatte generell so geführt wird im Augenblick. Ja, auf der einen Seite die Hawkings und Musks dieser Welt, die sagen, der Untergang ist nah. Und auf der anderen Seite Google, Microsoft etc., die mit riesigen Schritten da irgendwie vorangehen und unglaublich schnell neue Technologien entwickeln. Dieser Zwiespalt, der spiegelt sich im Prinzip auch so in allen Veranstaltungen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Es geht ganz viel um Regulierung, ja, es geht um die Frage, wie sorge ich eigentlich dafür, dass KI nicht Leute diskriminiert, dass wir nicht die Diskriminierung der Vergangenheit weiter perpetuieren, haben wir beide gerade zusammen in einem Talk ja gehört. Sehr interessant ausgeführt. Also dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt der Veranstaltung.
Gab es einen Aha-Moment, den du bei einem Vortrag hattest?
Also ich fand, wir haben gerade sehr, sehr, sehr schöne, komprimiert zusammengetragene Beispiele gesehen für was so Natural Language oder auch andere KI-Interfaces alles für Blödsinn machen. Viel davon weiß man schon, aber wenn man es so mal so gebündelt sieht, ich fand, das war gerade sehr schön illustriert, wie sozusagen, wenn man den falschen Trainingsdatensatz hat, wie man sozusagen Diskriminierung mit einer KI als Basis total perpetuiert. Ja? Wir also, und zwar gar nicht unbedingt nur KI, sondern auch das berühmte Beispiel von der schwarzen Hand, die eben keine Seife aus dem Seifenspender kriegt, aber die weiße Hand kriegt da welche raus. Sehr schöne Illustration für das, was da an Problemen droht, finde ich.
Ja, so nach dem Motto, wie soll ein Algorithmus das lernen? Zum Beispiel, wer jetzt der optimale Bewerber in einem Bewerbungsverfahren ist, wenn er auf historische Daten nur zugreift und dann auf einmal sieht, dass nur weiße Männer in Führungspositionen waren, dann kann er ja schlecht fair auch andere Bewerber rausfiltern, wenn er einfach nur auf Erfahrungswerte setzt. So. Ja, also da hätten ja dann auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder schon allein Frauen viel weniger eine Chance. Und darum ging es sehr viel. Also, dass man Algorithmen trainiert oder künstliche Intelligenz, wie kann man sie gestalten, damit sie dann auch fair ist. Und das kann nämlich am Ende sogar noch zu richtig großen Problemen führen. Das zeigte die Zukunftsforscherin Amy Webb. Und Luca Caragiolo von T3N, er ist dort der Chefredakteur, der konnte mit ihr auch noch sprechen, ein Interview machen und fasst das so für uns zusammen.
Der Westworld-Produzent, der war ja auch auf einem Panel hier, das Panel, wo Elon Musk dann aufgetaucht ist und alle gejubelt haben. Also nicht das Q&A, sondern das Panel am Tag davor. Und der Westworld-Panel, sie haben dann auch ein bisschen über KI gesprochen in dem Panel und der Produzent hat gesagt, when we mess up with AI like we messed up with social media, then we are doomed. Ja, also damit habe ich sie konfrontiert und sie hat gesagt, das ist schon der Fall. Also we mess up with AI. Also was heißt das? Sie sagt, dass wir die Daten, die wir in die KI-Systeme speisen, um die KI zu trainieren, schon dermaßen vorkategorisiert ist, beispielsweise mit Vorurteilen, also Bias haben, dass wir Systeme bauen, die eben nicht neutral sind. Nun kann man sich fragen, was sind neutrale Daten? Das ist sowieso schwierig, aber die schon dermaßen vorsortiert und vorkategorisiert sind, dass wir auf eine Welt zu steuern, die eben alles andere als neutral ist. Nein, sie hatte auch gesagt, schwierig natürlich. Was sie gesagt hat, ist, wir müssen viel mehr auf Transparenz achten, also immer auch ganz klar sagen, was sind da für Forscher beteiligt, was waren die Annahmen, wo kommen die Daten her und so weiter und so fort. Und sie hat tatsächlich das Wort Regulierung in den Mund genommen.
Ja, und das war ganz interessant von Amy Webb. Sie hat auch sich noch mit einem anderen Thema beschäftigt. Sie läutete nämlich das Ende der Smartphone-Ära ein. Also die Dinger verschwinden da jetzt nicht komplett. Eddie Q von Apple hatte auch einen sehr seltenen Konferenzauftritt und hat schon gesagt, da müssen schon die Geräte noch viel praktischer als Smartphones sein. Muss er natürlich auch als iPhone-Hersteller sagen. Ja. Aber die Innovation, und ich glaube, da würde Amy Webb auch zustimmen, die kommt jetzt künftig woanders her. Und auch unsere Techniknutzung, die wird sich in den nächsten Jahren verändern. Und die Zeit nach den Displays, damit hat sich auch Sebastian Mattes beschäftigt, der ist stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatts.
Ja, das war für meiner Meinung nach auch das große Thema hier auf der Konferenz. Es kam auch genau zur richtigen Zeit, weil ja, glaube ich, vor 2 Wochen die Zahlen rausgekommen sind, dass im 4. Quartal vergangenen Jahres erstmals die Smartphone-Verkäufe gesunken sind. Das heißt noch lange nicht, dass Smartphones verschwinden werden. Die werden sehr lange, vielleicht für immer in unserem Leben bleiben. Sie werden vielleicht ganz, ganz anders aussehen. Der Punkt ist, dass es Einsatzbereiche gibt, wo Smartphones einfach weniger praktisch sind. Während wir zum Beispiel kochen oder während man möglicherweise im Bett liegt und einfach das Licht im Wohnzimmer ausschalten möchte. Und das ist eben das große Thema hier auch bei der Konferenz gewesen.
Welche Impulse hast du denn da mitgenommen?
Naja, das große Thema waren natürlich die Sprachassistenten, also die Möglichkeit mit dem Computer, mit dem Internet zu interagieren, ohne dass man ein Display vor sich hat. Screenless Future ist das Stichwort. Und die Impulse, die ich mitgenommen habe, ist, dass wir wahrscheinlich als Medienunternehmen und dass Unternehmen aus allen möglichen anderen Branchen sich sehr bald und sehr schnell die Fragen stellen müssen, wie sie sich auf dieses Voice-Zeitalter vorbereiten wollen. Ich glaube, schon bald heißt der Schlachtruf nicht mehr Mobile First, sondern Voice First für ganz, ganz viele Einsatzbereiche.
Aber da frage ich mich auch manchmal so ein bisschen, gerade wenn du so in Richtung Journalismus gehst, da muss noch einiges passieren. Also einfach nur, dass jetzt ein Stimmengenerator mir irgendwas vorliest, so, das ist nicht alles, ne? Also ich glaube, das muss doch eher so in den Bereich Services reingehen.
Ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang. Es wird die unterschiedlichsten Möglichkeiten geben, Journalismus in dieses neue Voice-Zeitalter zu bringen. Ich glaube, dass vor allem eine Riesenchance da drin steckt, weil es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen wir oder Phasen am Tag, in denen wir die Menschen noch nicht erreichen. Gerade wenn sie kochen oder wenn sie im Auto sitzen, da hören sie halt Radio. Die Radiomenschen erreichen die, aber für uns als Zeitungsmacher, als Website-Macher ist da eine Riesenchance, eben in diese Lücke zu stoßen.
Das ist echt spannend, ne? Wenn man das so hört. Ich bin gerade so dabei, in meinem Kopf, da tun sich so Bilder auf. Irgendwie die South By, die ist ja auch, muss man schon sagen, klingt irgendwie so ein bisschen, als wäre sie so ein bisschen erwachsener geworden, also nicht mehr so sehr nur hochjubelnd. Das hat sie ja jetzt, haben wir vorhin schon gehört, also ich habe gar nicht mitgezählt, wie häufig ich heute in dieser Sendung schon das Wort Regulatorik gehört habe. Mhm. Aber ich frage mich so ein bisschen gerade hier auch beim Thema künstliche Intelligenz, also gibt's irgendjemanden, der tatsächlich auch Ansätze hat, wie man diese Herausforderung in den Griff kriegen kann, außer irgendwie genau hinzugucken und ich weiß nicht?
Elon Musk hat ja sogar gesagt, oder lässt sich so zitieren, dass künstliche Intelligenz gefährlicher als Nuklearkraft ist. Mhm. Da waren sich viele einig, dass dem natürlich eher nicht so ist. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, an einem sehr frühen Stadium wird jetzt schon auch über die Schattenseiten oder über mögliche Herausforderungen gesprochen und auch, wie man dann auch damit umgehen kann. Und ich glaube, dass natürlich jetzt diese Transparenz, also die gefordert wird oder auch, dass man sich genügend Gedanken macht, wie denn überhaupt künstliche Intelligenz gefüttert wird, das ist da schon so der richtige Ansatz.
Und wenn wir jetzt nochmal auf das hören, was Sebastian Mattes auch gesagt hat, also quasi der Bedeutungsverlust von Display ist an der Stelle und dessen Auswirkungen für die Medien, ist er da eigentlich so einer der wenigen, der das als Chance sieht? Also ich kann mir, wenn ich mir so vorstelle, so den typischen mittelständischen Medienmanager in Deutschland, bis der das gecheckt hat, dass er sich auf solche Audio-Interfaces einstellen muss, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte da noch. Vielleicht bin ich jetzt zu pessimistisch, aber irgendwie.
Ja, ich glaube halt, dass wir einfach merken, wie vielfältig dann auch die Interaktion zwischen Mensch und Technik dann auch noch wird. Schon allein, wenn man sich guckt, was es für spannende Sensoren gibt, die man bei sich zu Hause anbringen kann, wenn dann bestimmte Bewegungsabläufe festgestellt werden, dass ich dann einfach nicht immer selber zum Lichtschalter gehen muss. Das ist jetzt was, was ich vielleicht noch so einfach feststellen kann. Aber dann zum Beispiel hochkomplexe Systeme, die dann genau ausrechnen, wie viel Energie deine Heizungssysteme aufwenden muss, wenn du da bist oder wenn du nicht da bist, damit du auf der einen Seite es immer schön warm hast, aber auf der anderen Seite auch nicht zu viel Geld bezahlst. Ich glaube, da gibt es Szenarien, die da richtig Spaß machen irgendwann. Also bin ich schon mal sehr gespannt.
Aber das ist natürlich kein mediales Szenario, ne?
Das ist richtig. Und zum Beispiel habe ich mich auch gefragt, als es darum ging, sprechen wir später auch nochmal darüber, beim Heimroboter, wie könnte denn dann ein Heimroboter dann auch von uns Medien genutzt werden, um Inhalte anzubieten? Mhm. Stelle ich dir nachher mal ein paar Ideen vor, mal gucken, was du dazu sagst.
Ich bin sehr gespannt.
Auf uns Medienmacher, da kommt noch was anderes zu, nämlich
nicht nur
Roboter, sondern auch eine neue Generation. Und zwar nach den Millennials, über die ja viel in den letzten Jahren gesprochen wurde, wächst jetzt die Generation Z rein oder ran. Was das ist, kennen wir gleich hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das erfinderische Medienmagazin. Heute Abend mit unserem Digital-Trend-Update für euch. Denn es gibt unseren jährlichen Bericht von der South by Southwest Interactive. Promis, von denen man auch bei uns was mitbekommen konnte, waren zum Beispiel die Auftritte von Melinda Gates, der Frau von Bill Gates, oder auch der Auftritt der Politiker Bernie Sanders und Arnold Schwarzenegger. Und vor allem auch der Auftritt von Unternehmer Elon Musk. Wie kam der denn an?
Phänomenal. Also da waren richtig auf einmal alle elektrisiert. Der war ja, das haben wir gerade schon kurz gehört. Auf einmal gab es eine ganz andere Diskussion um eine Fernsehserie und auf einmal hat der Regisseur gesagt oder der Produzent so, ey, hier ist übrigens Elon Musk. Und dann stand er tatsächlich da und alle so, was passiert hier bitte gerade? Und es war so ein bisschen der Vorbote, der war dann auch nur 5 Minuten da, dass am nächsten Tag dann eine spontane Fragesession da war. Ich konnte es leider nur im Stream sehen, weil die Leute sich schon echt früh angestellt haben dafür, schon vor 6 Uhr morgens.
Oh Gott.
Aber ich habe jemanden getroffen, der dabei war. Ellen Schuster. Sie ist Head of Digital Programming bei der Deutschen Welle und sie fand den Hype um Elon Musk.
Ich fand auch total gerechtfertigt. Also ein echt eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe mir das sogar noch ein zweites Mal angeguckt, also diesen Auftritt auf YouTube jetzt, weil ich gar nicht so irgendwie das alles so schnell verdauen konnte. Und würde ich echt jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Also einer, der so ganz, ganz ernsthaft darüber nachdenkt, wie das dann wird, wenn wir so den Mond und den Mars besiedelt haben und was man dann als erstes aufbauen muss und vielleicht ein paar vor den ersten Siedlern draufgehen. Aber gut, das wäre halt dann so, ne, wenn man irgendwie Abenteurer ist und mit dem Dritten Weltkrieg, wann das denn soweit sein könnte und so. Also es steckt so viel drin und diese wahnsinnige Ernsthaftigkeit, also total spannend, ja, ob dann irgendwann die Geschichte zeigen wird, dass er ein totaler Spinner gewesen ist oder ein echter Prophet.
Elon Musk ist also auch schon irgendwie so eine spezielle eigene Zielgruppe, muss man sagen. Und die Medienverantwortlichen und Marketingverantwortlichen, die haben sich mit einer ganz anderen Zielgruppe auf der South By beschäftigt. Und zwar geht es um eine neue Generation, die Generation Z. Hast du schon von der gehört, Herr Peller?
Ja, das sind die nach der Y-Generation. Ne? Also, ja. Aber was sie jetzt genau ausmacht, also dass sie jünger sind, ist klar, aber was sie prägt, also das weiß ich gar nicht so ganz genau.
Die Generation Y, das waren ja auch die Millennials und hier wird es abgekürzt als Gen Z oder im Amerikanischen sogar Gen Z ausgesprochen. Also wenn man Gen Z hört, dann
ist
die Generation
ein bisschen nach asiatischer Gartenkunst an.
Das stimmt und ich glaube, so ein bisschen passt das auch zu der Generation. Die ist nämlich ganz anders als die Millennial-Generation. Das hat mich wirklich erstaunt. Der Unterschied ist einfach so, die Millennials sind ja so in den 80er, 90er Jahre geboren worden und die andere Generation, die Gen Z, so ab 95 jetzt so bis, ja, vielleicht 2010 und diese neue Generation, der ist der größte Unterschied. Die ist komplett mit dem Smartphone aufgewachsen. Also da gab es bei denen schon immer ein Smartphone oder ein Feature-Phone. Mhm. Und das hat auch wirklich Einflüsse darauf, wie sie umgehen. Also sie diskutieren gar nicht um so Sachen, wie wer Recht hat, weil sie einfach wissen, sie können jederzeit direkt danach googeln. Also Wissen muss für sie immer ständig verfügbar sein. Sie sind auch überhaupt nicht markentreu. Sie hassen E-Mails, die fordern immer Selbstbestätigung ein. Das ist dann auch schon mal für Arbeitgeber eine Herausforderung, weil sie auf einmal eine Generation haben, die ständig wissen wollen, wie sie gerade performen. Auf der anderen Seite wissen sie auch gleich, wie viele Likes sie haben und so weiter und so fort. Und der Medienkonsum, der ist echt krass. 97% in den USA haben in dieser Altersgruppe ein eigenes Smartphone und 70% schauen mehr als 2 Stunden YouTube. Das ist schon krass. Wirklich beeindruckend. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so intensiv ist. Ich habe mir von der Medienagentur Chinos Media ein Experiment angeschaut, wo sie einfach denen mal das Smartphone für eine Woche weggenommen haben. Und es war echt dramatisch, wie abhängig sie davon sind. Ich habe das immer eher so ein bisschen abgetan. Aber bei dieser Generation dachte ich so, oh, das hat aber ganz krasse Auswirkungen, wie sie einfach mit einem Gerät fast schon verheiratet sind, was sie seit Geburt an mit begleitet. Es ist auch interessant, wie sie halt mit Werbung umgehen. Die Gen Z-Generation erkennt, was Werbung ist, was Influencer sind. Und wenn die ihre Produkte präsentieren, kümmert sie aber überhaupt nicht, solange der Inhalt gut ist. Und rund um die Generation Z hat auch Alan Schuster einiges mitgenommen. Und da hören wir noch mal rein.
Ich habe darüber gelernt, dass die tatsächlich immer noch wahnsinnig viel Social Media konsumieren. Also das war jetzt für mich keine Neuigkeit, weil ich habe 2 Exemplare zu Hause sitzen. Ich habe das hier nochmal bestätigt bekommen, dass also Generation Z, die bis 2010 Geborenen, tatsächlich irgendwie ganz viel rumhängen auf Instagram und Snapchat und so. Und da war ich jetzt ein bisschen erleichtert, weil ansonsten ist mir das Thema Social Media hier überhaupt gar nicht untergekommen. Also total 2017 sozusagen. Sagen. Und was habe ich gelernt als Publisher? Tatsächlich, Qualität wird anders betrachtet von Generation Z als vielleicht noch von ihrer Eltern- oder größeren Geschwistergeneration. Früher war Qualität im Journalismus behaftet mit langer Recherche, vielleicht auch hohen Produktionskosten und so Geschichten. Und heute wird Qualität auch wahrgenommen durch Geschwindigkeit, durch Unmittelbarkeit, durch Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und das sind alles Faktoren, da müssen sicher traditionelle Medienmacher nochmal nachlegen, weil das ist nicht etwas, was wir traditionell sozusagen auf der Rechnung haben.
Ich finde, dass sie auch eine sehr anders tickende Generation ist als die Vorgänger. Also eine geringe Markentreue, so ähnlich wie so ein abwaschbares Tattoo ist, ja, also macht man sich schnell was Neues drauf, wenn einem was gerade begeistert. Die Angst, was zu verpassen, die ständige Selbstbestätigung, die man einfordert, aber auf der anderen Seite auch, dass man durchaus politisch ist irgendwie, das finde ich nicht ganz uninteressant. Du hast ja auch eine Frage gestellt, die beschäftigt sich mit dem Thema Einsamkeit, und warum hast du die Frage gestellt?
Die habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen vor dem Hintergrund auch der Debatte gestellt, die wir in Deutschland gerade haben, wo Einsamkeit unter Menschen mittleren Alters ja irgendwie ein Thema ist und wo man sich ja dann auch schon gewundert hat, ne, wie kann das sein, dass Leute, die hunderte Facebook-Freunde haben oder so, dass die plötzlich sich outen und sagen, ich bin eigentlich ganz schön einsam. Und was ich gerne wissen wollte, war bei dieser Generation derer, die wirklich aufgewachsen ist mit den Netzwerken, mit den Sozialen, haben die mit diesem Problem auch zu kämpfen oder haben die für sich Mechanismen vielleicht entwickelt, besser klarzukommen? Und das Panel, da waren also 3 Leute und die Antworten waren sehr gemischt, und hängen geblieben ist bei mir eigentlich so die Antwort der jungen Journalistin vom National Geographic, die gesagt hat, also sie hatte dazu neulich recherchiert und herausgefunden, dass die amerikanischen Teenager weniger Sex hätten als jede andere Generation vor ihnen. Und dass tatsächlich es so sei, dass die zwischenmenschlichen Kontakte total zurückgehen würden, halt auch bei den jüngeren Leuten, und dass Einsamkeit ganz bestimmt auch ein Thema für die wäre. Und da wurde also tatsächlich so hinterher noch im Publikum auch viel diskutiert, paar sind noch länger geblieben und haben da ganz düstere Szenarien an die Wand gemalt, die ich jetzt gar nicht so hören wollte an meinem letzten Tag hier. Aber ganz bestimmt ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird.
Das wird also auch für Medienmacher spannend, sich mit dieser Generation zu beschäftigen. Und ich glaube, für jeden, der in den Medien arbeitet, ist, glaube ich, auch dieses Phänomen der Einsamkeit aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich fand es nämlich mega interessant, dass dieses Thema Einsamkeit mir mehrfach auf der Konferenz begegnet ist. Lina Timm, die Chefin des Media Lab Bayerns, hatte nämlich auch eine Session zu dem Thema besucht und war ganz fasziniert.
da ging es also ein bisschen breiter darum, wie einsam wir irgendwie werden, obwohl wir halt alle 9 Stunden auf Social Media rumhängen. Dass das jetzt nicht die richtigen oder gleichen Connections sind, wissen wir alle, wie halt, wenn du deine normalen Freunde hast. Was ich aber spannend fand, ist einfach die Prioritätensetzung. Dass wenn man Leute fragt, was ist dir oder wo setzt du dir Ziele, wo kümmerst du dich drum, dass du dich irgendwie selber weiterentwickelst, dann kommt als erstes Karriere. Natürlich haben wir To-Do-Listen bei der Arbeit. Wir haben unser Mission Statement in der Firma oder bei der Arbeit. Wir wissen ganz genau, was meine Ziele für das Quartal sind. Ich bespreche irgendwie meine Jahresziele mit meinem Chef. Und dann wird man gefragt, ja, was ist dir denn eigentlich im Leben am wichtigsten? Und dann kommt halt Relationships. Und das auf diesen ganzen Sachen, wo wir uns drum kümmern, halt überhaupt nicht mit drin. Und da war dann ein Tipp auch mit dabei, das ist einfach das, was wir halt im Job machen, auch mal zu übertragen auf unsere Beziehungen und halt gerade auch Freundschaften. Weil, also keine Ahnung, an sich einfach mal To-Do-Listen zu schreiben, für wen möchte ich denn gerne sehen, sich Termine zu setzen, die Termine einzuhalten. Und das nicht immer als, ach, ich habe jetzt mal einen Samstagabend frei, wer hat denn spontan noch Zeit, sondern das mit der gleichen Priorität anzugehen. Und es gibt ganz gute Zusammenhänge zwischen, wie wir auch glücklicher werden tatsächlich. Wir werden glücklicher, wenn wir natürlich irgendwie mit Menschen interagieren. Wir sehen dann wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn Dopamin ausgeschüttet wird, sehen wir halt mehr Möglichkeiten da draußen. Und das hängt halt ganz stark dann wieder mit Depression zusammen, weil Depression ist genau das, wir sehen keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, wir interagieren nicht mehr mit Leuten. Das heißt, es ist so eine Abwärtsspirale.
Tja, ich glaube, die Wending hast du jetzt nicht erwartet, oder, Herr Perl?
Nee, also nicht so wirklich. Also das ist ja fast ein bisschen bedrückend, je länger man darüber nachdenkt. Ich frage mich trotzdem gleichzeitig noch gerade, gibt es, gerade wenn man ja dann doch Einsamkeit am besten mit zwischenmenschlichen Beziehungen halt, gibt es trotzdem auch wohl Möglichkeiten, auch medial, also quasi auch aus journalistischer Perspektive, was beizutragen, damit es besser wird mit diesem Thema? Es gibt bestimmt demnächst alle, die jetzt aus Texas zurückkommen, machen jetzt so Ratgeber. Tipps mir mal nicht, wie man nicht mehr einsam ist.
Ja, das kann gut sein, aber die Debatte, die gibt es ja hier auch schon so ein bisschen und ich glaube, das ist ein Thema, was uns sehr häufig begegnen wird. Weitere Trends von der South By für Medienschaffende, die vielleicht nicht ganz so depressiv sind, gibt es gleich hier in einer Stunde was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das texanische Medienmagazin. Denn wir berichten heute Abend von der South By. Das Musikfestival, das findet ja noch bis Sonntag statt. Bis Dienstag hat 5 Tage lang der Interactive-Teil stattgefunden. Daniel, wir haben ja schon über das Stimmenwirrwarr und deutsche Chefredakteurin Hoodies gesprochen, aber wie muss ich mir das sonst so vor Ort vorstellen?
Ja, da in Austin, Texas ist wirklich die ganze Innenstadt unter Beschlag genommen. Es gibt ein riesiges Convention-Center, da sind dann Bühnen, also große Räume, in denen bis zu 4.500 Leute reinpassen und da gibt es dann die größten Talks und die mit dem meisten Interesse, dann gibt es viele kleinere Orte und drumherum sind ganz viele Hotels, die auch riesige Ballräume haben, wo dann die ganzen anderen Parallelveranstaltungen sind, das heißt, es ist immer ein munteres Gewusel, man läuft von Hotel zu Hotel ins Convention Center und zurück und zwischendrin gibt es so ganz kleine Restaurants und Veranstaltungshäuser, die dann von Firmen gemietet werden, da ist dann ein großes Sony-Haus nebenan der Panasonic-Parkplatz und dann das Google-Zentrum. Die machen dann da auch nochmal so eigenes Programm und das dann natürlich zwischen ganz vielen Foodtrucks, die dann noch ihr Essen verkaufen. Also das ist dann immer ziemlich bunt, das Ganze.
Jenseits dessen, wir haben ja auch schon einige Aspekte angesprochen, oder da ist natürlich noch viel, 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 viel mehr passiert und diskutiert worden. Was so insgesamt lernst du als Medienmacher? Was nimmst du mit?
Also es gibt wirklich jedes Jahr so einen Punkt, wo man auch so ein bisschen die eigene Arbeit überdenken kann. Und ein Punkt, den ich in diesem Jahr mitnehme, ist, dass wir in den Medien viel zu reaktiv sind. Ja, also wir sollten eigentlich viel mehr proaktiv handeln, gerade wenn es darum geht, neue Formate oder auch Inhalte zu entwickeln. Und das ist ein echt toller Appell, den ich da mitgenommen habe. Hören wir dazu nochmal Lina Timm von Media Lab Bayern. Sie hat diesen interessanten Gedanken auch für sich mitgenommen.
Eine Speakerin von Axios, das ist eine neue Newsseite hier in den USA, wahnsinnig kluge Frau, die hat mal den Vergleich aufgemacht, dass wir als Newsrooms ja eigentlich nur kennen, dass wir reagieren müssen. Irgendwas passiert und wir reagieren. Und das haben wir irgendwie auch übertragen auf Produktentwicklung. Und ich finde das ziemlich eklatant.
Also nach dem Motto, Amp ist da, machen wir Amp. Instant Articles sind da, machen wir Instant Articles und so weiter.
Ja, oder auch halt Facebook ändert sein Newsfeed, wir machen jetzt mehr Video. Facebook findet Live toll, wir machen mehr Live. Anstatt dass wir uns mal im Journalismus überlegen, hey, was würden wir denn eigentlich sinnvoll finden? Und sie meinte, dass halt gerade dem Journalismus wahnsinnig schwerfällt, weil man aus so einer Kultur rauskommt, wir reagieren immer auf alles, sich dann hinzusetzen und zu sagen, nein, Produktentwicklung ist für uns eigentlich hinsetzen, sich überlegen, was finden wir sinnvoll, was finden wir gut, daraus dann Produkte bauen. Und das machten, glaube ich, Tech-Companies und Journalismus reagiert momentan ganz stark und da müssen wir raus.
Aber wie kriegt man das hin, ne? Gute Frage. Auf jeden Fall toller Appell, finde ich spannend. Sag mal, wenn du jetzt so alles so mal so durchgehst, gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das ist mein Top?
Ja, also das fasziniert mich total, dass wir nämlich künftig Technik nicht mehr danach beurteilen, welche Leistung sie erbringt, also welcher Prozessor, welche Auflösung oder welcher Akku, sondern wie empathisch sie mit uns umgeht.
Okay.
Also auch bei der Frage nach dem Smartphone, was kommt da? Da haben wir erstmal diese digitalen Sprachassistenten, wo wir auch super Medieninhalte verbreiten können. Aber ich wurde diese Woche das erste Mal richtig angezickt und zwar von Siri. Auf dem HomePod habe ich das erste Mal ausprobiert, das ist ja der smarte Lautsprecher von Apple. Und ich habe gefragt, Siri, erzähl mir einen Witz. Und da hat sie gesagt, I can't, I always forget the punchline. Die war so zickig dabei. Da dachte ich so, oh, ich finde das Gerät total doof, obwohl das wahrscheinlich der Lautsprecher mit der besten Soundqualität ist. Hm. Also, und das wird auch dann später bei Roboter sein. Also ich habe den kleinen Kuri-Roboter kennengelernt. Das ist so ein kleines Ding, was einen im Haus immer auf Schritt und Tritt verfolgt. Und darum ging es den Entwicklern. Die haben 60 Prototypen gebraucht, bis sie ein empathisches Gerät entwickelt haben, was eine emotionale Verbindung zum Menschen aufbauen kann. Und ich bin richtig begeistert. Also wenn du irgendwie 650 Euro ausgibst, Herr Pär, dann kannst du dir auch so einen Kuri ins Haus holen.
Ach, das ist ja ganz günstig eigentlich. Mache ich zwei.
Ja. Und, ja, das ist, glaube ich, auch angebracht, Herr Perler, weil was Kuri nämlich macht, ist dann einmal, du kannst nicht nur streicheln, dann gluckert der so und wenn du sagst, erzähl mal einen Witz, dann erzählt er einen Witz, aber so in der Bebop-Sprache. Und was man aber machen kann, Musik und Podcasts spielen. Also da kann auch also Medieninhalte wiedergegeben werden. Naja, das war ganz gut.
Dann lass uns noch kurz über deinen Flop sprechen. Gibt's den auch?
Also ich glaube, was so der Tenor war, dass es in diesem Jahr menschliche Pressemitteilungen gab, nämlich immer von den Kollegen von Facebook. Das war ein bisschen schade, denn Facebook hat sich der Debatte gestellt, rund um die eigene Zukunft. Denn das muss man auch sagen, im Vergleich von vor 12 Monaten ist die kritische Haltung hier in den USA gegenüber Facebook, hat die sich auch sehr verändert. Also auch diese kritische Haltung, die wir aus Deutschland kennen, die gibt es auf einmal hier auch, mag man vielleicht erst gar nicht für möglich halten. Und die Auftritte von Facebook-Mitarbeitern auf der South By kamen beim Publikum, nicht nur beim deutschen Publikum, gar nicht gut an, weil sie einfach so ihre üblichen Company-Punchlines abgelassen haben, die man schon aus Pressemitteilungen kennt und sich gar nicht so richtig auf Diskussionen eingelassen haben. Und das hat sehr vielen gar nicht gefallen. Einer sagte sogar mal, ach, wenn die nichts wirklich zu sagen haben, dann sollten sie vielleicht erst gar nicht kommen. Halte ich persönlich für einen falschen Weg, aber ich glaube, das nehmen viele als Flop mit.
Was ich ja auch noch spannend finde, eine Sache, glaube ich, die viele nicht als Flop mitnehmen, und ich freue mich auch, das gelesen zu haben, Podcasts werden noch wichtiger.
Ja!
Da müssen wir noch kurz eine Jubel-Story erzählen, ganz am Ende jetzt.
Ach, da gab es so viele tolle Sachen. Ich habe mir zum Beispiel sehr gerne einen Vortrag von Ira Glass angehört. Ira Glass ist der Erfinder oder Chef von This American Life hier in den USA, eine riesige Radiosendung, die vor allen Dingen als Podcast total populär ist. Und er hat eigentlich geguckt, was eigentlich so das Besondere daran ist mit dem Podcasten, wie man einen erfolgreichen Podcast macht. Und macht es so, dass sein Erfolgsgeheimnis von This American Life ist, alle sagen mal, warum habt ihr so tolle Interviews? Warum öffnen sich die Menschen bei euch in der Sendung so? Und er sagt, naja, wir nehmen einfach verdammt viel Material auf und wir jetzt spielen nur das Beste. Also wenn etwas nur gut ist, dann spielen wir das erst gar nicht. Und die ganzen Sachen sind sehr stark editiert. Das fand ich schon sehr interessant.
Wir nehmen diese Sendung komplett und packen sie in den Podcast.
Ja.
Nur das Beste.
Das stimmt auf jeden Fall. Das war der South by Southwest Ausblick für dieses Mal.
Ja, und nächstes Mal, jetzt ja, sind wir wieder dabei und nächste Woche, keine Ahnung, gucken wir mal.
Da kommt übrigens Facebook zu uns.
Ah, die Pressemitteilung.
Wir machen weniger Pressemitteilungen, dafür mehr Newsfeed. Und zwar werden wir einen Facebook-Mitarbeiter aus Deutschland haben, der uns alle Fragen zu den Änderungen am Newsfeed auch gerade für Publisher beantworten wird.
Sehr
das
spannend.
Dann nächste Woche live hier bei uns, Donnerstag ab 20 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.